Mit kleinen Gesten die Welt verändern, mit neuen Ideen Großes wagen, im Alltag Schritt für Schritt einen Unterschied machen. Einer, der diese Punkte definitiv alle auf dem Zettel hat, ist Robert von Lesen. 2021 hat Robert in der Nähe von Schwerin das Unternehmen Nötit gegründet, die Nusszeit. Mit einem kleinen Team stellt er Müslis und Nussmischungen her. Und das ist nicht alles. Es kam dann noch eine andere Idee, die größer ist. Was die Kita seiner Kids damit zu tun hat und worum es hier eigentlich genau geht, das hört ihr gleich. Erstmal herzlich willkommen im Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Wie unterschiedlich kann eigentlich Nachhaltigkeit in Unternehmen aussehen? Worüber muss man nachdenken und wie trägt man seine Idee in die Welt? Über diese und andere Fragen habe ich mit Robert von Lesen gesprochen. Bei der Recherche zum Thema bin ich auf ihn und seine Nusszeit gestoßen und später auch noch auf ein regionales Nachhaltigkeitszentrum, in dem er kräftig mitmischt. Und weil Robert das nicht alleine macht, kommen später noch Anita Rösing vom Verein Essbares Schwerin und Susanne Maletzki vom FKK Unverpacktladen dazu. Noch eine Anmerkung, weil Robert und ich ungefähr gleich alt sind, haben wir uns vorab entschieden, einander zu duzen. Hi Robert, willkommen im Klimapodcast.
Hallo Ina, ja, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön.
Ja, ich habe euch entdeckt und eure Arbeit. Kannst du erstmal für den Anfang ein bisschen erzählen, wer seid ihr, was macht ihr? Wie viele Menschen arbeiten mit dir? Was tut ihr da so?
Ja, ich bin Robert von Lesen, der Gründer der Nusszeit, und ich verbinde Gesundheit, Genuss und Nachhaltigkeit durch unglaublich leckere Produkte aus Nüssen und Saaten. Und wie du schon hörst, ist da auch das Wort Nachhaltigkeit bei uns mit drin. Und wir verfolgen einen Ansatz, der heißt Fair Sustainability. Der kommt ursprünglich von der Firma Einhorn aus Berlin und es ist eine Reise. Eine Reise eines Unternehmens hin zu Fairness und Nachhaltigkeit. Und das klappt natürlich nicht von Anfang an. Also machen wir es Schritt für Schritt. Und das nimmt uns so ein bisschen den Druck, gleich von Anfang an alles richtig zu machen. Und wir können uns auch als kleines Unternehmen immer mehr Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Ja, das ist, glaube ich, die Kurzfassung darüber.
Kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, was produziert ihr da, was macht ihr da?
Ja, ich produziere das köstlichste glutenfreie Bio-Nuss-Müsli oder Nuss-Topping, was es auf dem Markt gibt. Ich weiß nicht, ob du es schon probiert hast, dann wärst du, glaube ich, schon Fan. Und ja, wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten. Wir versuchen, das Ganze so regional wie möglich zu machen. Das heißt, alles, was wir machen, passiert regional. Wir produzieren regional. Wir versuchen, unsere Rohstoffe von regionalen Händlern oder Produzenten zu bekommen und versuchen nach und nach alle unsere Zutaten auch aus Deutschland zu bekommen. Und ich habe mittlerweile 9 Sorten im Sortiment, habe mal angefangen mit einer und jetzt gibt es uns 4 Jahre auf dem Markt und wir wachsen ständig. Dieses Jahr haben wir angebaut, wir haben die Manufaktur erweitert und mittlerweile habe ich ein Team mit 4 Mitarbeitern und auch das wächst ja, beständig weiter und ich glaube, wir sind, ich beschreibe immer mein Unternehmen wie ein Baum, das heißt, ein Baum wächst langsam, er schlägt Wurzeln in den Boden und genau das möchte ich auch mit der Nusszeit erreichen. Ich möchte nicht zu schnell wachsen, sondern nachhaltig wachsen, wenn wir schon wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind.
Da kommen wir noch hin zusammen. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir und deinem Team aus?
Sehr gerne. Also es geht morgens, na, meistens geht es um 8 los. Um 8, ich bringe immer noch die Kinder in die Kita und ich komme dann zur Arbeit und dann sind schon meine Mitarbeiter da. Die Routine sieht so aus, dass wir zuerst natürlich erstmal überprüfen müssen, wie sind die Bestellungen, was sind die Eingänge. Dann werden die in der Regel abgearbeitet und danach sitzen wir erstmal gemeinsam zusammen und machen in der Regel eine Art kleinen Check-up, um zu gucken, was steht an, was müssen wir machen, was sind die nächsten Projekte. Und in der Pause haben wir einen Kicker stehen, das heißt, da können wir auch mal Tischfußball spielen. Und am Ende des Tages wird dann eine Bilanz gezogen, wie der Tag gelaufen ist. Und so, ich glaube, so würde ich den Tag als einen routinemäßigen Standard beschreiben.
Ich habe euch ja, du hast es vorhin selber schon einmal kurz angesprochen, dieses Stichwort Fair Sustainability. Ich habe euch gar nicht gesucht, sondern euch gefunden, so. Und Schuld ist eben dieser Begriff. Und du hast es gesagt, ihr seid damit in ganz guter Gesellschaft. Es gibt auch größere Unternehmen, die dieses Stichwort mit Leben füllen wollen, wie Einhornkondome. Was hat es überhaupt erstmal mit Fair Sustainability auf sich? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Der Begriff setzt sich ja zusammen aus Fairness und Sustainability, Nachhaltigkeit. Denn nachhaltig wirtschaften bedeutet auch nicht nur fair zur Umwelt zu sein oder auch Rohstoffressourcen schon zu arbeiten, sondern auch fair zum Mensch und Natur zu sein. Das heißt, es muss ein Konzept im Hintergrund geben, was die Mitarbeiter fair behandelt, dass es zu keiner Ausnutzung von Menschen kommt, dass wir versuchen, Ressourcen zu schonen, die Umwelt zu schonen. Und dies deckt quasi der Begriff Fair Sustainability ab. Also das ist eine Erweiterung zum Thema Nachhaltigkeit, weil es viel tiefer geht. Weil es halt nicht nur unsere Umwelt, sondern auch den Menschen mit einbezieht und alles drumherum mit einbezieht. Und das Ganze natürlich so gesehen, was für mich der wichtigste Aspekt ist, dass wir als kleines Unternehmen von Anfang an natürlich nicht alles gleich schaffen oder von Anfang an ja den bestmöglichen CO2-Fußabdruck hinterlassen oder die bestmöglichen Löhne bezahlen, sondern dass das eine Reise ist, dass das ein Prozess ist, der auch dauern darf und den wir auch protokollieren und dann hoffentlich jedes Jahr ein bisschen besser werden.
Hast du vielleicht mal ein, zwei Beispiele, wie ihr das, also wo ihr es schon geschafft habt und umsetzt und wo das noch Herausforderungen sind, wo ihr sagt, da wollen wir noch dran arbeiten?
Natürlich. Ich muss ja ehrlich sein, wenn ich ein Nuss- und Saatenmüsli habe, kommen natürlich alle meine Zutaten nicht aus Deutschland. Eine Walnuss wird hier produziert, eine Cashewnuss wird aber nicht hier produziert. Und wir haben das von Anfang an so gemacht, dass wir versuchen, also die Manufaktur ist das Zentrum und wir ziehen eine Art Radius, eine Art Kreis um die Manufaktur in 5 Kilometer oder 10 Kilometer Schritten und gucken, ob es irgendjemanden gibt, der zum Beispiel die Rohstoffe für uns hat oder die Verpackungsmaterialien hat oder ja, die Deckel für die Gläser hat. Und so gucken wir halt, so bleibt halt das Geld eng an der Manufaktur, also eng in der Region. Wir bleiben dadurch sehr regional und versuchen dadurch halt die Wertstoffkette so eng wie möglich zu halten. Natürlich mussten wir am Anfang gucken, wir konnten uns noch nicht Einkaufspreise zum Beispiel einer deutschen Zutat, einer deutschen Nuss leisten und suchen halt Jahr für Jahr immer nach neuen Händlern und haben es jetzt geschafft, dass wir natürlich angefangen haben, vom Großhändler einzukaufen, aber mittlerweile auch von kleinen regionalen Produzenten zum Beispiel unsere Haselnüsse beziehen aus Deutschland, unsere Walnüsse aus Deutschland beziehen. Und so gehst du immer mehr auf die Suche und versuchst, die Wertschöpfungskette so regional wie möglich zu halten, damit das Geld in der Region bleibt, damit die Menschen hier gefördert werden. Und im Bereich Fairness bedeutet das halt, okay, wenn ich halt noch nicht am Anfang die hohen Löhne bezahlen kann, wie kann ich das halt meinen Mitarbeitern so fair wie möglich machen? Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel keine festen Arbeitszeiten haben, dass wir keine Urlaubsakte führen, sondern dass auch Mitarbeiter Karenztage nehmen dürfen, dass wir keine Hierarchien haben und dass wir gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen, ein Konzept zu entwickeln, dass jeder mitsprechen darf. Und das sind alles Aspekte, die sich so nach und nach entwickelt haben. Also die Kommunikation ist halt der Schlüssel zu allem. Und das versuchen wir in unserem Team so gut wie es geht umzusetzen. Und so schaffen wir es vielleicht nach und nach immer wieder kleine Schritte voranzugehen.
Das klingt auch nach so persönlichem Wachstum. Also wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt auch Chef und musst Entscheidungen treffen und Leute anleiten, wie hat sich das für dich verändert? Sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
Das ist für mich immer noch ein großer Wachstumsprozess, ein sehr großer sogar. Ich sehe immer so, meine Stärke ist, dass ich sehr empathisch bin, dass ich gut auf meine Mitarbeiter eingehen kann und dass ich versuche, alles zu berücksichtigen, was sie mir sagen. Meine Schwäche ist auch manchmal, dass ich halt vielleicht auch ein bisschen ein zu netter Chef bin. Und fair und nachhaltig bedeutet natürlich auch, im richtigen Moment zu sagen, wenn es mal nicht gut läuft oder wenn wir mal halt Herausforderungen haben. Und daran arbeite ich und daran entwickle ich mich weiter. Und ich merke auch, je mehr Mitarbeiter ich habe, desto wichtiger ist es, Klarheit im Unternehmen zu haben, desto wichtiger ist es, Strukturen einzupflegen. Und das gehört auch zu einer Art ja, nachhaltigen Wirtschaft dazu, dass man halt dadurch Ressourcen spart oder dass man dadurch, dass kein Mitarbeiter hinten runterfällt, dass man immer alle auf dem Schirm hat, immer präsent ist für alle. Und das gehört zum Wachstumsprozess dazu.
Ich habe gelesen oder gesehen, dass ihr für das Projekt in die Heimat zurückgekehrt seid. Ihr macht eure Nussmischung im Norden, in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Wie ist das gekommen? Welchen Hintergrund hast du? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, mein Werdegang ist ein bisschen außergewöhnlich. Ich war Leistungssportler, Berufssportler, dann danach Gesundheitswissenschaftler. Dann auch viele Jahre Reisender. Also ich habe sehr viel die Welt bereist, um Erfahrungen zu sammeln. Und irgendwann aus der Not ist dann die Nusszeit entstanden. Und wir haben vorher 11 Jahre in Köln gewohnt und haben aber gemerkt, meine Frau und ich, dass wir aus dem Norden sind, dass wir unsere Wurzeln hier haben. Und meine Wurzeln waren so stark, dass ich tatsächlich meine Frau überzeugen konnte, sie kommt aus Schleswig-Holstein, mit nach Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen. Und hier fühle ich mich, ja, geerdet. Hier ist meine Heimat. Und hier wollte ich auch gerne dann mich trauen und wagen, in die komplette Selbstständigkeit zu gehen und alles andere aufzugeben. Und dafür brauchte ich halt im Hintergrund einfach, ja, Sicherheit. Und die Sicherheit habe ich hier einfach, indem ich hier geerdet bin, indem ich hier mich zu Hause fühle. Und das ist für mich wichtiger, als irgendwo in der Welt zu sein und halt keine Familie vor Ort zu haben, mich irgendwie rastlos zu fühlen. Und das war der Grund, dass wir nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekommen sind und dann hier die Gründung durchgeführt haben.
Du hast gerade gesagt, das Unternehmen Nusszeit ist aus der Not entstanden. Also nur wenn es angemessen ist, magst du kurz erzählen, wie es dazu kam? Also weil ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ein Müsli zu machen.
Ja, Not macht erfinderisch. Das ist ein weiser Mann hat mal gesagt, der Mensch möchte sich verändert sich nur entweder durch Begeisterung oder durch Schmerz. Und mein Schmerz war, dass ich kein Gluten vertragen habe, aber ein absoluter Müsli-Fan bin und morgens mein Frühstücksmüsli brauche. Und es gab nichts auf dem Markt vor, ja, mittlerweile schon 10 Jahren. Also musste ich halt selbst aktiv werden und habe mich in der eigenen Küche ausprobiert mit glutenfreien oder sogar getreidefreien Zutaten. Und dadurch ist dann das Original in der eigenen Küche entstanden. Den Klassiker gibt's immer noch. Und so wie das halt ist, wenn wir was Gutes erfinden, was wirklich allen schmeckt, dann produzierst du es in der Küche erst für die Familie. Die sagen, oh, schmeckt gut. Dann für Freunde, oh, schmeckt ja richtig gut. Die bringen dann irgendwann die Fremden mit. Und dann wird's in der eigenen Küche, also die eigene Küche wird zu klein und das Unternehmen wird zu groß. Und dann kam natürlich, wie wir alle wissen, die große Zeit der Veränderung durch Corona. Alles stand Kopf und ich habe mich dann in der Corona-Zeit gewagt, okay, ich mache das jetzt und habe das anfangs mit meiner Frau zusammen gemacht. Sie hat aber schnell gemerkt, dass das mein Baby ist, nennen wir es mal so, und hat sich dann zurückgezogen. Und so ist die Nusszeit aus der Not entstanden, aus der Glutenunverträglichkeit. Das war aber leider nur die Vorstufe. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass ich Parkinson habe. Ich rede sehr offen darüber, weil das halt einfach ein Teil von mir ist. Und ich dadurch entschieden habe, auch im Leben wirklich nur noch das zu machen, was ich gerne möchte. Und ich liebe das Handwerk, ich liebe das, was ich tue. Und um besser einfach mit der Erkrankung klarzukommen, heißt es für mich ganz klipp und klar, ich mache auch nur noch das, was ich möchte. Und so, ja, wird ein Schuh draus und so ist am Ende die Nusszeit genau da, wo sie jetzt ist.
Oh wow, das ist natürlich wirklich, ja, eine große Herausforderung, den Alltag zu meistern mit dieser Krankheit schon im Hintergrund, oder?
Naja, ich unterscheide ja zwischen Arbeit und Privat kaum, weil für mich ist das nicht so richtig Arbeit. Es ist Leidenschaft, es ist Freude mit dem, was ich tue. Und das klappt natürlich nur, indem man auch genau das macht, was man A gut kann und was man auch gerne macht. Und von daher bin ich, glaube ich, mit der Nusszeit genau richtig und dadurch fällt es mir auch nicht schwer, Energie aufzubringen, trotz der Erkrankung, weil es irgendwie, ja, mich gar keine Energie kostet, sondern viel mehr Energie gibt. Für mich ist eher die Herausforderung, im richtigen Moment mal Grenzen zu ziehen und auch mal die Arbeit sein zu lassen und die Freizeit, die Familie und die Freunde und das soziale Leben nicht zu vernachlässigen, weil ich halt in meiner Arbeit so aufblühe.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Robert, du hast auch ein paar Gleichgesinnte, das hast du mir vorab vor unserem Gespräch erzählt. Und zwar hast du mit zwei weiteren Unternehmerinnen im vergangenen Herbst ein Nachhaltigkeitszentrum gegründet, noch obendrauf, das Wertvoll. Ich weiß, dass die beiden neben dir sitzen. Warum war euch das so wichtig? Was macht ihr da überhaupt?
Also ich würde jetzt übergeben. Ich kann nur einmal erzählen, dass die Idee schon sehr lange gereift ist und dass ich persönlich alleine mit der Nutzzeit gar nicht alles abdecken konnte, was ich gerne machen möchte. Und zwar auch noch Botschafter zu sein zum Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und da kommen die beiden ins Spiel. Und ich glaube, sie können auch sehr viel darüber erzählen und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam.
Ja.
Hallo Anita, hallo Susanne.
Hallo. Wir sind ja schon die ganze Zeit dabei. Wir haben jetzt auch Robert zugehört. Es ist total schön, das nochmal so zusammengefasst zu hören. Genau, deshalb sind wir jetzt nicht gerade frisch reingeschneit, sondern so richtig schön mitten im Thema drin.
Genau, und haben richtig schön gelauscht.
Ich bin Anita Rösing.
Ich bin Susanne. Genau, und wir kennen uns alle, weil unsere Kinder zusammen in die Kita gegangen sind und wir zu einer ähnlichen Zeit gegründet haben. Anita hat den Verein Essbares Schwerin, um die Stadt Schwerin ja mit Essbaren zu schmücken. Und ich habe mit meiner Mitgründerin den FKK Unverpacktladen in der Münchstraße hier gegründet.
Ja, ich krieg da ein bisschen Gänsehaut, weil das war ja meine Wahlheimat für ein paar Jahre. Ich habe 7 Jahre in Schwerin gelebt und gearbeitet und nicht weit vom Unverpacktladen in derselben Straße sogar. Aber erzählt doch mal, was macht ihr denn da? Also es ist tatsächlich, ich habe nicht sozusagen nach einem Beispiel in Schwerin gesucht, sondern es hat mich tatsächlich gefunden. Und ich habe gedacht, das muss man doch mal erzählen, wie kleine Unternehmen Nachhaltigkeit in den Alltag der Menschen tragen. Wie macht ihr das?
Wir haben im Oktober das Wertvoll eröffnet und erzählen fast täglich den Menschen, die zu uns kommen, was wir hier machen und wie wir Nachhaltigkeit im Alltag erlebbar machen. Das ist nämlich unsere Kernbotschaft, dass wir das zeigen wollen anhand davon, dass wir selber das Leben, wie jeder Mensch das eigentlich wirklich auch in seinen eigenen Alltag einbinden kann. Und das bedeutet natürlich zuerst, dass alles, was wir selber hier verwenden, unverpackt eingekauft wird, dass wir Dinge wiederverwenden, dass wir tolle Tricks anwenden, wie wir sammeln Kerzenwachse und von den Menschen einfach über Instagram zusammen und verarbeiten die zu tollen neuen Kerzen. Also dass wir so in verschiedenen Veranstaltungen, Kursen, Workshops, Seminaren, aber auch im Bistro, was wir 3 Tage in der Woche geöffnet haben, Nachhaltigkeit erlebbar machen. Von der gebrauchten Gabel, den gebrauchten tollen Goldrandtässchen bis hin zum biologischen Brot aus der Region. Genau, den ganzen kleinen Details.
Ich glaube, das Besondere ist ja, dass das Geschäft fast ausschließlich aus gebrauchten Sachen zusammengesetzt ist. Also wir haben jetzt außer den Kühlschrank, den wir jetzt ganz neu haben, ist fast alles irgendwo schon mal im Kreislauf gewesen. Das sind super schöne Sachen. So viele Leute haben so schöne Dinge zu Hause, die einfach rumstehen. Und wir haben daraus einfach unseren Laden gegründet. Und dadurch wirkt es wahrscheinlich auch so heimlich, weil wir Dinge, wenn wir sie eine Weile benutzt haben, auch eine gewisse Energie mit reingeben. Und wenn die Leute zu uns kommen, haben sie immer das Gefühl, oh, hier fühle ich mich aber, hier darf ich sein, wie ich bin.
Das ist wie zu Hause sein.
Hier fühle ich mich zu Hause. Ja. Und das, finde ich, macht es auch aus, dass wir halt nicht irgendwie so ein Laden sind, wo hier Beton clean Industrieoptik ist, weil es halt einfach in Wursch ist, sondern dass wir halt Dinge wieder ein Leben geben, die auch schon in Verwendung waren. Und ich finde, das ist auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, dass wir halt nicht immer alles wieder neu kaufen oder neu machen, sondern gucken, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, etwas, was schon im System drin ist, nochmal einen eine neue Botschaft zu geben.
Ihr habt gesagt, ihr habt euch kennengelernt, weil eure Kinder in die gleiche Kita gegangen sind. Wie kam es denn zu dieser Idee? Ich meine, da muss man ja auch ein bisschen Mut mitbringen, oder? Also sozusagen in den vergangenen Jahren war es wirtschaftlich ja auch ziemlich komplex und schwierig, da jetzt einfach sozusagen einen Ort zu schaffen, wo Nachhaltigkeit gelebt wird. Das muss man sich ja auch leisten können und machen können, um Leute anzustecken. Warum habt ihr das gemacht und wie war die Idee oder wie ist dazu gekommen?
Ja, da möchte ich gerne was zu sagen. Ja, das wird uns öfter tatsächlich gesagt, dass wir mutig sind. Und ich glaube, für uns ist das normal, dass wir was bewegen wollen und dass wir ja Dinge verbreiten wollen, die für uns ja sinnhaftig ist. Wir sind die totalen Idealisten und leben das selber und haben einfach Dinge angepackt, wo wir gemerkt haben, die gibt's hier noch nicht, die unbedingt da sein sollten. Und ja, jeweils auf unsere Weise und haben gemerkt, dass wir, als wir dann gegründet haben, also unsere eigenen erstmal Unternehmungen, dass wir unbedingt Synergien schaffen müssen und uns bündeln sollten. Und das hat sich mit dem Wertvoll jetzt so herausgestellt. Und dann haben wir gemerkt, dass ja, dass eigentlich so ein bisschen Bildung fehlt und dass Nachhaltigkeit erlebbar machen und die Leute mitnehmen, abholen und ja, das zeigen. Und das ist egal, ob vom Kita-Alter bis zum hohen Alter. Wir hatten hier mittlerweile schon so viele verschiedene schöne Kurse. Genau, und den Leuten erstmal erklären, warum sollten sie dann vielleicht Wildkräuter essen und genau, was gibt's da alles für tolle Zutaten, die in der Natur ganz umsonst wachsen und warum sollten sie vielleicht unverpackt einkaufen und natürlich auch, warum sollten sie gesund essen, warum sind, ja, ist eine nuss- und saatenreiche Ernährung eine total gute Eiweißquelle und so weiter. Genau, und das wollen wir hier alles promoten.
Ich glaube, ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Der erste Elternabend, damals in der Kita, da ging es darum, hey, wer ist neu, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr? Und ich habe schon gesagt, ja, ich bin Robert und ich möchte die Nusszeit gründen. Und dann saß Anita neben mir und sie sagt, ja, ach, ja, ich will den Verein Essbare Schwerin gründen. Und Sudan so, ja, ich habe hier auch noch, ich möchte gerne einen Unverpacktladen gründen. Also da gab es uns alle noch gar nicht. Aber wir haben halt ganz schnell gemerkt, dass wir dieselben Werte verfolgen. Und wir haben damals schon gesagt, ach, irgendwann müssen wir mal was zusammen machen. Und da waren unsere Ideen noch gar nicht ausgereift oder wir waren noch nicht mal auf dem Markt, da war eigentlich schon der Keim gesetzt, dass wir irgendwann mal was zusammen machen wollen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir drei so unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, dass das so gut harmonisiert, dass wir das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich abdecken können, weil wir halt alle unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Professionen mit reinbringen, die sich gebündelt daran halt das wertvoll erst ermöglichen. Weil zum Thema Nachhaltigkeit gehört natürlich viel, viel mehr dazu, auch als einfach nur nachhaltig zu leben, sondern um es erlebbar zu machen, müssen wir verschiedene Bereiche zusammenfassen, um es erlebbar zu machen. Ich glaube, Anita sitzt hier neben mir schon und hat schon die Hand gehoben. Ich möchte dazu auch was sagen.
Ich will als Nächste. Genau, ich. Und zwar, dass wir dann erstmal jeder in den eigenen Unternehmungen, also wir haben erstmal so jeder auch parallel vor sich hin gegründet und den eigenen Teil ausgebaut, also die drei, ja, zwei Unternehmen und einen Verein und haben aber von Anfang an uns gegenseitig unterstützt. Also wenn man im Unverpacktladen die Nusszeit gekauft hat, unverpackt, ganz regional, hat man immer auch einen kleinen Teil zum Essbares Schwerin beigetragen, weil die Nusszeit von Anfang an den Verein gesponsert hat und finanziell mit unterstützt hat. Und das hat uns irgendwie von Anfang an immer so ein Beflügeln gegeben, dass wir uns gegenseitig halt pushen und unterstützen und von Anfang an auch dann Bildungsangebote geschaffen haben, dass Essbares Schwerin im Unverpacktladen Kurse gegeben hat, wo der Unverpacktladen aber einfach halt zu klein war und einfach halt auch einen Laden und keinen Kursraum bietet. Das heißt, der Bedarf an so einem Bildungsort, den gibt es schon von Anfang an und jetzt war die Zeit halt reif, auch über ein tolles Förderprogramm von der Stadt, dass wir den Ort jetzt halt als Antwort auf die Nachfrage, die schon seit einer Weile besteht, eröffnen.
Ja, die Stadt hat uns also quasi eine Chance gegeben, von Anfang an auch wieder fair und nachhaltig, also es Schritt für Schritt zu machen und nicht gleich uns in finanzielle übermäßige Herausforderungen zu stürzen, die wir vielleicht nicht stemmen können. Und dadurch finde ich, dass das Ganze irgendwie zusammengreift und das macht die Sache so schön attraktiv.
Wenn ihr jetzt eure gebündelten Erfahrungen anguckt und eure unterschiedlichen Erfahrungen auch und an Nachhaltigkeit in Unternehmen denkt, was ist wichtig, was ist der Kern, was würdet ihr zum Beispiel anderen Leuten, die sagen, ich würde auch gern was gründen oder ich habe auch eine Idee, was würdet ihr denen mitgeben, wo soll man als erstes hingucken?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Hast du schon was? Na, ich als FKK-Frau würde natürlich immer sagen, schau dir an, was dich, der Blick in den Mülleimer, was stört dich am meisten? Und da dann vielleicht erstmal angehen, finde ich bessere Lösungen? Und genau, und in anderen Bereichen ist es natürlich, ja, wenn es an Gesundheit oder Ernährung geht, ich glaube, ich bin da so sehr lösungsorientiert und würde dann immer auf die Suche gehen, ja, was gibt's denn für Möglichkeiten und worauf hätte ich Lust, das auch mal auszuprobieren.
Genau, ich beziehe mich auch auf das, was Robert am Anfang einmal gesagt hat, mit diesem Radius von vor Ort zu schauen. Das ist das, was ich in meinen Kursen vermittle, ohne dass ich das so benenne, aber dass eigentlich alle Lösungen, alle Antwort ganz vor der Tür schon liegt. Also dieses essbare Schwerin verkörpert das ja total. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen hier. Wir müssen nicht in andere Kontinente gehen, um uns unsere Mineralien, Nährstoffe und Vitamine zu holen. Wir haben das alles hier mitten in unserer Stadt. Diese Lösung liegt doch so nah. Wir müssen nicht ganz weit wegreisen, sondern wir gucken gleich hier um die Ecke vor der Tür. Ja, das ist irgendwie so der Ratschlag, dass das so Gute so nah liegt oder unser eigenes so schön nah ist und die Lösungen oft ganz einfach sind, viel einfacher, als wir so denken.
Und ich glaube, ich kann da noch ergänzen im Bereich Ressourcen schon, dass wir unsere eigenen Ressourcen auch schonen dürfen. Das heißt, ich würde, glaube ich, mitgeben, von Anfang an zu sagen, okay, hab ein Wertesystem, hab einen Rahmen, den du für dich definierst, an den du dich orientierst und wachse dann gemäß deinem Rahmen, deinem Wertesystem langsam und nachhaltig. Das bedeutet, dass wir uns nicht verbrennen, dass wir gucken, okay, das möchte ich gerne geben und das sind auch wenn sich vielleicht viele Türen von Anfang an öffnen, übertreib's nicht, sondern bleib bei dir selbst, bleib deinem eigenen System, deinem eigenen Werten treu und ich liebe diese Metapher mit einem Baum, ne? Ein Baum, der wächst ja auch langsam und wenn er zu schnell wächst, dann kommt ein Sturm und dann bricht er weg. Oder wenn er zu schnell wächst, dann besteht halt die Gefahr, dass die Qualität des Baumes oder der Wurzeln oder des Stammes halt nicht gut ist. Und so ein richtig schönes Grundgerüst, Wurzeln, tief im Boden, das bedeutet für mich auf menschlicher Ebene Nachhaltigkeit, dass wir halt auf uns Acht geben und unseren Werten treu bleiben.
Das sagt Robert von Lesen. Mit einem kleinen Team stellt er im Norden von Deutschland Nussmischungen und Müslis her. Außerdem habe ich mit Anita Rösing vom Verein Essbares Schwerin und mit Susanne Maletzki vom FKK Unverpacktladen gesprochen. Gemeinsam haben die drei das regionale Nachhaltigkeitszentrum Wertvoll gegründet. Und das war's für diese Woche mit dem Klima-Podcast von Detektor FM. Das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen wird uns aber noch eine Weile begleiten. In den kommenden Wochen wollen wir mit ganz unterschiedlichen UnternehmerInnen darüber sprechen, wie man einen Unterschied macht. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch ein Abo da und teilt den Podcast mit Menschen, die sich für Klimathemen interessieren könnten. Danke fürs Zuhören für heute. Produziert hat diese Folge Noah Schulz. Und ich bin Ina Lebedjew und ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität.